Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das Thema Sicherheit in Deutschland ist eines, das sich immer dramatischer zuspitzt. Darüber sprechen wir heute mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann. Wie sicher ist es eigentlich noch in Deutschland? Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Manuel Ostermann.
Hallo, viele liebe Grüße, Herr Hopf.
Herr Ostermann, Sie waren schon mehrfach bei uns im Interview. Sie sind der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft DPOLG und somit einer der wichtigsten Beobachter der inneren Sicherheit unseres Landes. Daher sollten Sie auch den meisten Zuschauern aus Fernsehinterviews bekannt sein. Sie haben schon viele, viele Auftritte gehabt und sind eigentlich nie um klare, deutliche Worte verlegen. Ich meine, das wird heute auch wieder sehr deutlich werden und wir merken es ja immer wieder, das triggert manche Leute in den Kommentaren. Deswegen schreibt es gerne mal rein. Stimmt ihr den Aussagen zu oder empfindet ihr das etwa als übertrieben, was er da sagt? Man nutzt ja da gerne immer wieder diese Schreckensszenarien, die an die Wand gemalt werden. Die stimmen ja eigentlich gar nicht. Wir sind eine blühende Wiese des Friedens hier in Deutschland. Meine erste Frage an Sie, Herr Ostermann, Sie haben ein neues Buch rausgebracht und der Titel dieses Buches lautet Deutschland ist nicht mehr sicher. In welchen Sie einen drastischen Lagebericht über die innere Sicherheit unseres Landes skizzieren. Was waren Ihre Beweggründe für dieses Buch? Und was würden Sie Kritikern erwidern, die Ihnen zum Teil rassistische Vorurteile vorwerfen oder in Bezug auf die polizeiliche Kriminalstatistik von stochastischen Mängeln sprechen?
Also zunächst einmal gibt es drei Gründe, warum ich mich entschieden habe, dieses Buch zu schreiben. Der erste Grund ist relativ simpel. Ich komme ja glücklicherweise viel rum und unterhalte mich viel mit Menschen, auch ohne Polizeibezug. Und ich höre immer wieder dasselbe. An bestimmten Orten, zu bestimmten Uhrzeiten traue ich mich nicht mehr hin. ÖPNV meide ich. Volksfeste müssen abgesagt werden. Gucken Sie sich die Weihnachtsmärkte an, wie sie abgesichert werden, Absperrkonzepte. Das ist eine traurige Erkenntnis, die man auch nicht statistisch belegen muss, sondern das nennt man Realität. Man muss sich mit den Menschen unterhalten. Zweiter Punkt. Alle 5 Minuten wird in Deutschland ein Polizeibeamter Opfer einer Straftat. Der Dienst im Polizeidienst ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig, wenig wertschätzend und immer gefährlicher. Und der dritte Punkt, der hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sentimental an, ist aber die Realität. Ich möchte tatsächlich, dass meine Kinder genauso groß werden in einem genauso tollen Land, wie ich es noch in den 1990er Jahren machen durfte. Und da sind wir wirklich, wirklich weit von entfernt. Summa summarum muss ich sagen, war das der Hauptgrund? Und was sage ich meinen Kritikern? Zahlen, Daten, Fakten lügen nicht. Polizeiliche Kriminalstatistik, Bundeslagebilder, all das beweist, in was für dramatische Entwicklungen wir uns bewegen, insbesondere bei Gewaltkriminalität und Sexualverbrechen und terroristischen Bedrohungslagen. Und ehrlich gesagt finde ich das schon ein starkes Stück, dass es immer noch Menschen gibt, die die Realität so dermaßen ausblenden. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber die Menschen in Deutschland haben es einfach nicht verdient.
Absolut, vor allem die, die eine Veränderung wollen, haben das, haben diese Situation nicht verdient und haben es auch nicht verdient, jedes Mal verhöhnt zu werden. Man stelle sich nur vor, da ist wieder eine Gedenkfeier, weil wieder ein Kind abgestochen wurde, eine Person getötet wurde und dann hört man im Hintergrund die Antifa rufen, die dann jeden zum Nazi macht, der auch nur auf eine Trauerfeier geht. Das ist ja alles schon nicht nur einmal, sondern viele Dutzend Mal passiert. Die Erstreaktion auf jedwede Anschläge auf die innere Sicherheit ist eine Demo gegen rechts. Das ist schon automatisch. Wir wissen, es passiert etwas. Schritt Nummer 2 ist Demo gegen rechts und damit alle mundtot machen, die etwas gegen diese furchtbaren Zustände im Land unternehmen wollen. Meine zweite Frage an Sie. Sie erwähnen ja auch, dass es pro Tag in Deutschland zu nahezu 80 Messerstechereien kommt. Und ich nehme mal an, dass es da auch noch eine Dunkelziffer gibt, die deutlich höher ist, weil ja nicht alle Leute beispielsweise, wenn es Clan-Streitereien gibt unserer friedlichen arabischen Clans und die sich gegenseitig mit dem Messer den Gruß zuwerfen, dass die dann unbedingt ins Krankenhaus gehen, um da irgendwo erfasst zu werden. Und das sind ja auch Delikte, die in der Regel gerade aktuell noch nur noch eine Randnotiz sind. Es sei denn, es werden mehrere Menschen oder gar Polizisten verletzt oder getötet. Ist da schon ein Gewöhnungsprozess bei uns eingetreten, dass es jetzt schon eigentlich mehrere Tote geben muss, bevor man es überhaupt mal erwähnt.
Und genau diese Situation beschreibt die Lage in Deutschland wohl treffender als jede andere Situation. Erst heute Morgen habe ich gelesen, dass in Berlin mit einem Messer jemanden in den Hals gestochen worden ist, Täter flüchtig, Mensch verstorben, Tagesmeldung. Gar keine große Aufreißer mehr, wird zur Kenntnis genommen, beiseite gewischt. 2023 habe ich gesagt, wir haben 37 Messerdelikte pro Tag in Deutschland. Da war der Aufschrei noch groß. 2024 sind wir schon bei 79 und es wird einfach nur noch zur Kenntnis genommen. Soll das heißen, Deutschland hat sich daran gewöhnt, dass hier 43 Gewaltdelikte mit dem Messer gegen Leib und Leben pro Tag stattfinden und der Rest mit Raubdelikten. Wir haben uns daran gewöhnt, dass das schon normal ist, wenn mal ein Mensch schwer verletzt ist oder stirbt, solange es nicht mehrere sind. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie man so einen Kollateralschaden an der inneren Sicherheit einfach auf die Tagesordnung packt und zur Kenntnis nimmt. Was bitte ist das für eine politische Verantwortungslosigkeit auch gegenüber den in Deutschland lebenden Menschen? Und Herr Hopf, von 37 auf 79 Delikte in einem Jahr. In Großbritannien haben wir bis zu 150 pro Tag. Wollen wir ernsthaft dahin? Also insofern finde ich es die beste Zustandsbeschreibung von allen, wenn wir mittlerweile 43 Taten gegen Leib und Leben unmittelbar und der Rest in Raubdelikten klassifiziert als Tagesordnung einfach nur noch zur Kenntnis nehmen, ist das der beste Beleg, dass wir in Deutschland ganz, ganz gehörig auf dem falschen Weg sind.
Klar, man könnte auch, um das Ganze positiv zu sehen, sagen, wir haben noch viel Luft nach oben zu den Briten, da ist noch Steigerungspotenzial da. Ein weiterer Punkt, der erst vor kurzem passiert ist, in Berlin wurde ein auf dem Boden liegender Polizist am Rande einer Demo zusammengetreten und musste anschließend in einem Krankenhaus zusammengeflickt werden. Einem anderen wurde vor einer Kölner Polizeiwache in den Hals gestochen und auch die Ermordung ihres Kollegen Ruven Lauer jährte sich vor einigen Tagen zum ersten Mal. Sie erwähnen in Ihrem Buch, dass im Schnitt alle 5 Minuten in Deutschland, das haben Sie auch vorher gesagt, ein Polizist angegriffen wird. Das heißt im Klartext 300 Mal am Tag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies in anderen Ländern so möglich ist, aber da wäre doch die Frage, warum greifen Ihre Kollegen nicht viel härter durch? Warum haben die nicht den Mut oder sagen wir mal den Rücken, würde man in Berlin sagen, die Unterstützung von höherer Stelle, um richtig durchzugreifen?
Und genau hier liegt der Schwerpunkt. Die Unterstützung von höherer Stelle ist schlicht und ergreifend in vielen Teilen gar nicht gegeben. Gucken wir uns das mal an. Nehmen wir Berlin, die Versammlungslagen, wo Antisemiten Schulter an Schulter laufen. Linksextremisten mit Islamisten in kleinen Teilen mit Rechtsextremisten. Brutale, brachiale, ausufernde Gewalt gegen Polizeibeamte, alles das spielt überhaupt gar keine Rolle. Stattdessen geht Politik hin, wehe dem, ein Polizeibeamter sagt ein falsches Wort, wehe dem, der Schusswaffengebrauch ist fragwürdig oder wehe dem, die politische Agenda wird polizeilich nicht mitbegleitet. Hier mal das Stichwort Regenbogenflaggen auf die Streifenwagen, aber bei der Europameisterschaft kein Deutschlandpatch auf der Weste tragen dürfen. Wir haben eine ideologisierte, linksorientierte Politik, die katastrophaler für die Sicherheit nicht sein kann, aber wir vergessen immer den Menschen, Uniform, wie Sie es folgerichtig gesagt haben, also den Polizisten. Die Polizeibeamten, gucken Sie nach Bayern, die sind da rigoros. Da gibt es den politischen Rückhalt. In Berlin, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, darf man auf Versammlungslagen vermummt hinkommen und Polizeibeamte kriegen eine Beweislastumkehr übergeholfen, eine Kennzeichnungsverpflichtung übergeholfen. Also das ist Wahnsinn, was hier passiert. Und wie soll denn bitte die Exekutive ohne politischen Rückhalt hart durchgreifen? Am Ende des Tages geht es ja auch um die Existenzen der Kolleginnen und Kollegen. Die müssen ihre Familien auch finanziell versorgen. Sie wollen vielleicht auch beruflich weiterkommen. Und wenn man in jede Einsatzlage mit dem Gedanken reinkommt, wenn ich jetzt eine falsche Bewegung mache, eine politisch nicht gewollte Maßnahme treffe, die zwar rechtmäßig ist, aber das spielt ja heutzutage offensichtlich keine Rolle mehr, dann beginnt die mediale Hetzjagd, dann kommen die ersten linksorientierten Politiker aus ihren Bürostühlen und beschweren sich. Und was mit dem Mensch ist, der diese Situation erlebt, der permanent dieser Gewalt ausgesetzt ist, interessiert in der politischen Landschaft so gut wie niemanden. Und das ist genau das, was ich auch in meinem Buch der Politik vorwerfe. Wenn wir eine innenpolitische Kehrtwende haben wollen, und die brauchen wir zwangsläufig, und zwar radikal, dann fängt das schon damit an, dass die Politik rhetorisch mal sich auf das besinnt, was wichtig ist, auf unsere Exekutive, auf Recht und Gesetz. Und das passiert ganz, ganz häufig selten und leider Gottes auch hier und da gar nicht.
Das ist, ich versuche das nachzuvollziehen, ich kann es aber leider nicht, denn An sich, wenn wir das mal ganz simpel betrachten, die Politik hat ihre eigene kleine Ordnungshütergemeinschaft, man könnte auch sagen, ihre Armee des Inneren, das ist die Polizei. An sich sollte man die doch hätscheln und tätscheln, gut bezahlen, perfekt ausrüsten, mit starkem Rückhalt bedenken, damit immer klar ist, ähnlich wie das in Amerika jetzt auch nicht mehr, aber war, da war es an sich so, wenn ein Polizist irgendwas gemacht hat, wurde man erstmal, selbst wenn der 20 Schuss auf eine Person abgefeuert hat, da wurde erstmal davon ausgegangen, der musste das genauso machen. So. Man will doch, also meiner Logik nach, sollte die Politik doch eigentlich darauf achten, dass die Leute im Staatsapparat, die noch dafür sorgen, dass Recht und Ordnung durchgesetzt wird, dass es denen möglichst gut geht. Aber ich muss mir die Frage stellen, wer will diesen Drecksjob eigentlich noch machen? Das ist ja niemandem mehr zuzutrauen.
Und genau das ist die berechtigte Frage. Das Polizist zu sein, ist ja tatsächlich eine Berufung. Das hört sich immer so komisch an, aber es ist so. Wenn man nicht mit allem und seinen ganzen Fasern damit lebt und diesen Beruf dann auch lebt, geht man da auch dran zugrunde. Davon bin ich überzeugt. Wir haben ja auch eine relativ hohe Kündigungsrate in der Polizei, das muss man schon sagen. Und genau das ist ja der Punkt. So, was treibt eigentlich Politik an? Also wir erwarten ja keine juristische Sonderstellung, sondern Unschuldsvermutung. Damit beginnt es ja schon. Für jeden Menschen, wir hören das von linken, grünen Politikern quer durch die Reihen, bei jedem Straftäter gilt erstmal die Unschuldsvermutung. Und erstmal die Polizei hat es falsch gemacht. Dann greift der Rechtsstaat, dann greift die Unschuldsvermutung. Wenn ein Polizeibeamter in einer lebensbedrohlichen Einsatzlage jemanden erschossen hat, dann greift nicht mehr die Unschuldsvermutung. Dann wird er medial hingehangen. Dann kommen die ersten Reaktionen. Da muss man unbedingt vor die Kameras. Erinnern Sie sich mal an den Fall Mohamed Rameh in Dortmund. Was da abgegangen ist mit Mahnwachen vor den Dienststellen. Und heute berichtet keiner darüber, dass alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen rechtskräftig freigesprochen worden sind. Die haben alles richtig gemacht. Und genau das ist das, was ich auch Politik vorwerfe. Das sind Menschen, die jeden einzelnen Tag von zu Hause in den Dienst fahren und nicht mehr wissen, ob sie heil nach Hause kommen, die sich in die Gefahr begeben, da wo Menschen fliehen, in die Einsatzlager reingehen. Und die behandelt man hier und da teilweise, und ich muss es echt so sagen, wie Dreck. Das ist doch eine mehr als fatale Entwicklung. Und das Ergebnis im Übrigen aus einem immer schwächer werdenden Staat, weil Politik da gar keine Priorität mehr drauf liegt, sehen wir ja auf unseren Straßen. Gewaltkriminalität, Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, andere Sexualdelikte, Messerstechereien, Schießereien, organisierte Kriminalität, das komplette Portfolio, No-Go-Areas, das ist ja deutsche Realität, da müssen wir uns mal nichts vormachen. Und da, wie gesagt, fängt das schon bei der politischen Rhetorik mit an. Und deswegen ist mir dieser Appell auch so wichtig. Ich maße mir nicht an, jeden immer pauschal den schwarzen Peter zuzuschieben. Aber ich maße mir sehr wohl an, sehr selbstbewusst für meine Kolleginnen und Kollegen einzustehen. Und wenn Politik schon Radikale und Straftäter hofiert, wie soll dann bitte Radikale und Straftäter die Polizei dann noch ernst nehmen, wenn sie offensichtlich die größte Fangemeinschaft in dem parlamentarischen Raum hat?
Absolut richtig, ja. Und wenn wir gerade mal bei den Polizeibeamten bleiben, es ändert sich ja vielleicht auch dann das Anforderungsprofil, denn wirklich nur noch die Leute, die sagen, ja, ich will die tägliche Gefahr, abgestochen zu werden, bespuckt zu werden, die tägliche Gefahr, ich habe eine Familie zu Hause, aber ich will das irgendwie, dass ich nicht weiß, ob ich heute Abend zu meiner Frau oder zu meinem Mann nach Hause kommen kann. Das ist ja schon, je härter es außen auf dem Schlachtfeld wird, desto härter oder desto extremer muss das Mindset werden. Und bei dem Bewerbungstest zu Polizeibeamten sind früher die Bewerber zumeist an sportlichen Teil gescheitert. Also das war einer der Gründe, warum sie nicht durchgekommen sind, bis die Anforderungen herabgesetzt oder weitestgehend abgeschafft wurden. Jetzt scheitern die meisten an den Diktaten, die nun in Hamburg abgeschafft wurden, weil nahezu 2/3 der Bewerber durchgefallen waren. Was sagt das wiederkehrende Herabsetzen der Leistungsansprüche über die zukünftige Entwicklung der Polizei im Allgemeinen und den Polizeibeamten im Besonderen aus?
Also diese Frage kriege ich häufig gestellt und ich finde, jetzt gehört auch eine ganze Portion Ehrlichkeit dazu, weil eben die Menschen in Deutschland sich auch auf ihre Polizei verlassen können muss. So, und zur Wahrheit gehört, wir haben Demografie, das heißt also, wir sind sowieso im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft, mit anderen Sicherheitsbehörden. Also das Ringen um die besten Köpfe ist schon schwierig. Wir erleben es tatsächlich, dass die Eignungsauswahlvoraussetzungen, also das, was Sie klassisch gerade beschrieben haben, Diktate, Sporttests und so, die Hürden offensichtlich hier und da zu hoch ist. Keine Pauschalaussage, aber ist offenkundig so. Ich halte das für ein ganz fatales Signal, sowas wie Diktate und sowas abzuschaffen. Weil zur Wahrheit gehört auch, die Ausbildung qualifiziert ja schon sehr. Also die Kolleginnen und Kollegen werden da richtig geschliffen. Aber eine gewisse Grundsubstanz muss halt vorhanden sein. Und selbst wenn man mit der Ausbildung fertig ist, kommt man ja als Rohdiamant erstmal auf die Straße und dann sieht man erstmal, wie das wahre Leben ist, so wie es überall ist, in jedem Beruf ja wahrscheinlich auch. Also insofern müssen wir da schon aufpassen und bewegen uns da auch in einem Spannungsfeld, was mitunter negative Auswirkungen haben können, auch auf die Polizeiarbeit. Und nicht nur auf die Polizeiarbeit. Also selbst wenn wir es schaffen, die Masse von den Kolleginnen und Kollegen so auszubilden und so vorzubereiten, dass sie einen hervorragenden Dienst machen. Und das machen die allermeisten, das gehört soweit mit dazu. Macht es aber trotzdem was mit den Menschen da draußen, die sowas hören. Und die hohen Ansprüche an den Polizeiberuf müssen schlicht und ergreifend bleiben. Allerdings muss Polizei auch attraktiv werden im Kampf um die besten Köpfe. Und da haben wir ganz viel Nachholpotenzial. Also wie gesagt, ich halte da gar nichts von. Und soweit gehört auch, wir haben halt ganz viele, die in der Ausbildung rausfliegen, weil sie eben den Anforderungen nicht gerecht werden. Auch das gehört soweit dazu. Deswegen ist, um in den Polizeidienst reinzukommen, die Herausforderung nur noch sehr gering. Die Polizeiausbildung zu schaffen, allerdings ist die Voraussetzung noch relativ hoch und alles daran muss richtig sein, weil zwei Aspekte, man trägt nicht nur eine Waffe, sondern greift auch jedes Mal in die individuellen Grundrechte eines Menschen ein und da muss alles sitzen. Der deutsche Bürger hat einen Rechtsanspruch darauf, nach meiner Auffassung, einen gut ausgebildeten Polizeibeamten zu haben, der gut schreiben kann, der gut kommunizieren kann, der verantwortungsvoll mit Grundrechten umgeht und der auch weiß, dass wenn er eine Waffe zieht, was er da tut.
Ja, ganz klar, das sind eigentlich, wie ich meine, selbstverständliche Dinge. Ich würde noch anfügen, wenn das Klima auf der Straße deutlich, deutlich rauer wird als noch vor 10, 15 Jahren, dann müssten die Ansprüche erhöht werden, nicht abgesetzt werden. Also, was wir hier erleben, ist Ansprüche runter. Klima wird immer rauer. Das ist eine absolut toxische Mischung. Und warum die Leute keine Diktate mehr schreiben können, ob das daran liegt, dass sie vielleicht die Sprache nicht richtig sprechen können oder ob es einfach nur fehlende, ich sag mal, grammatikalische und Rechtschreibprobleme sind, das lassen wir mal dahingestellt sein. Ich habe noch mal eine Frage an Sie. Anfang Juni hat ein Gerichtsurteil in Berlin für Furore gesorgt, weil drei Somalier gegen ihre Abweisung an der deutsch-polnischen Grenze geklagt haben und schließlich Recht bekamen. Solche Abweisungen sollen laut dem Richter gegen geltendes EU-Recht verstoßen. Kritiker gegen das Urteil berufen sich aber auf die Drittstaatenregelung, demnach ein Asylantrag in Deutschland nicht möglich ist, wenn der Antragsteller über einen sicheren Drittstaat eingereist ist. Welche Aussage ist denn jetzt die richtige und was bedeutet das denn für zukünftige Asylanträge?
Das ist also genau dieses Verwaltungsgerichtsurteil aus Berlin beschreibt eigentlich so die politische Debatte relativ gut. Da wird ein kleines, nichtssagendes und in der Gesamtheit betrachtet unbedeutendes Urteil hochgejatzt, als wenn das europäisches Recht jetzt ist, als wenn alle Maßnahmen, die betreffen, rechtswidrig sind. De facto ist es so: Wir haben nationales Recht. Unser Artikel 16a des Grundgesetzes, das Asylgesetz und das gilt. Die Weisung von Innenminister Dobrindt gelten auch. Wir weisen zurück. An dieser ganzen Praxis wird auch ein Verwaltungsgericht in Berlin nichts verändern. Dieses Verwaltungsgerichtsurteil ist es ja nicht, sondern die einstweilige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin bezieht sich halt auf drei Somalis. Und jetzt kommt was richtig Spannendes. Wir haben ja Anzeige gegen unbekannt gestellt, wegen drei Gründen: Urkundenfälschung, Einschleusung von Ausländern und Beihilfe zur unerlaubten Einreise. Da sieht man mal wieder, wo politisch links der Takt ist. Es geht gar nicht darum, menschenverachtende Schlepperbanden das Handwerk zu legen. Es geht gar nicht darum, die Migrationsbewegung zu kanalisieren und den Migrationsdruck rumzunehmen. Offensichtlich geht es hier nur um Geschäftsverteilungspläne. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich finde es deshalb spannend, weil wir eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt haben, weil wir gesagt haben, wir müssen auch mal darüber reden, wer kommt hier, also erstmal, was ist da gelaufen? Wer kommt hier eigentlich mit kriminellen Machenschaften ins Land und warum reden wir da überhaupt nicht mehr drüber? Und Pro Asyl hat sich sehr empört gezeigt und ich habe nachgerecherchiert und habe dann gelesen, dass sie auch in Erwägung ziehen, uns zu beanzeigen, obwohl sie nicht mal benannt worden sind. Da kann man auf jeden Fall mal richtig viel reininterpretieren, auch in der Verhaltensweise. Und Deutschland ist so zerstritten in der Frage, dass ein Verwaltungsgerichtsurteil, was sonst jeden Tag passiert, was nie einer zur Kenntnis nimmt, als staatstragende politische Richtweisung erfolgt. Das ist Unfug. Hier gilt nach wie vor die Zurückweisung, hier gilt nach wie vor nationales Recht. Und ich sage das auch immer wieder da, wo ich es kann. Es sind doch genau diese linken Politiker, die sich jetzt der populistischen Maschinerie bedienen, also genau das tun, was sie den Kritikern ja immer vorwerfen. Das ist verantwortungslos, das ist schäbig. Die Bundespolizisten handeln auch nicht rechtswidrig. Und das Schöne ist, wir sind jetzt mit dieser Strafanzeige so weit, dass jetzt Ermittlungen laufen und dann warten wir mal das rechtsstaatliche Verfahren an. Und hier und da habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass dem einen oder anderen Grad, auf gut Deutsch gesagt, der Hintern auf Eis geht.
Ja, Herr Ostermann, herzlichen Dank für die klaren Aussagen. Es ist eigentlich schon immer erstaunlich, dass die Diskussion in Deutschland nicht an einem Strang geführt wird und wir sagen Germany first, sondern dass sich eigentlich immer darum gestritten wird, aus dem aktuellen politischen Diskurs heraus noch mehr Menschen ins Land reinzubekommen und noch mehr, noch schneller. Ich erinnere dabei an die Flüge aus Islamabad, in dem jetzt ganz offen bekannt ist, dass wir alle als Steuerzahler, das galt ja immer als Verschwörungstheorie, es ist keine gewesen, es war auch noch nie eine, dass wir Steuerzahler mit unserem Steuergeld Flugzeuge, also die Migranten aus fernen Ländern importieren. Wir machen die Flugzeuge zu, um diese Leute hierher zu bringen. Wie kann man das eigentlich noch nach außen rechtfertigen, was hier passiert?
Das kann man überhaupt nicht mehr rechtfertigen. Das ganze Thema Islamabad und Bundesaufnahmeprogramm, also da kann ich ein ganzes eigenes Buch drüber schreiben oder ein ganzes Lied drüber singen. Was ist passiert? Wir haben ja NGOs, die entschieden haben, welche Personen da überhaupt in dieses Programm kommen. Wir haben verfälschte, gefälschte Dokumente, ausgestellte Dokumente von den Taliban, von Terroristen. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Die ganze Sicherheitsüberprüfung spielte keine Rolle. Trotzdem Visa-Erteilung. Wir haben ja so viele Erkenntnisse jetzt. Und was habe ich gemacht? Ich habe diesen Missstand mal darauf hingewiesen, habe gesagt, so geht das nicht. Ich fordere einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag und das muss juristische Konsequenzen haben. Ja, die Folgen waren, Jan Böhmermann hat sich ausgelassen, die linksextreme Szene ist völlig Sturm gelaufen. Also die haben ganz rot gesehen. Und heute wissen wir, was die Fakten sind. Und was ist die Konsequenz aus den Fakten? Kein Untersuchungsausschuss. Die dafür hauptverantwortlich ist, sitzt heute bei der UN in hohen Ämtern. Also es ist doch völlig absurd. Das kann man politisch nicht mehr verkaufen. Aber wissen Sie auch, was ich so toll finde? Hier und da glauben das die politisch Verantwortlichen ja nicht. Aber die Menschen in Deutschland sind nicht dumm. Die kriegen das mit, die können lesen, die können sich informieren. Sie tragen dazu einen ganz großen Beitrag bei, indem sie auch eben informieren. Man kann uns ja gerne als Rassisten, als Hetzer, als Diffamierer, als was weiß ich betiteln. Am Ende des Tages bleiben aber Fakten Fakten. Und ich glaube, hier dreht sich gerade so ein bisschen was in Deutschland. Ich jedenfalls bin nicht mehr bereit, das ja eigentlich zu verantworten, dadurch, dass ich die Klappe halte, dass hier einige ideologisch verbohrte Politiker machen können, was die wollen, zum Schaden Deutschlands, dem verfassungsrechtlichen Schutzversprechen total widerlaufen. Und wir am Ende, die darauf hingewiesen haben, die Schuldigen sein sollen. Aber, und deswegen sage ich das auch sehr selbstbewusst, die Fakten bleiben Fakten und ich finde, der Wind dreht sich etwas und die in Deutschland lebenden Menschen sind halt nun mal nicht dämlich. Das werden auch die Politiker, die total in ihrer Ideologie gefangen sind, irgendwann auch nochmal begreifen. Also insofern finde ich, braucht Politik gar nicht mehr viel rechtfertigen, sondern die Menschen wissen das schon und ich bleibe dabei. Auch eine Annalena Baerbock muss sich vor einem Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag erklären. Wären Sie das, der das gemacht hätte, würden Sie wahrscheinlich jetzt schon in der Justizvollzugsanstalt sitzen. Und das ist inakzeptabel.
Jawohl. Ich erinnere daran, dass genau diese Politiker einen Schwur abgelegt haben, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und sie machen exakt das Gegenteil. Herr Ostermann, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das waren wieder sehr, sehr offene, direkte Worte. Gerne bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Und an alle Leute, unten in der Videobeschreibung findet ihr sein neues Buch und könnt es direkt bestellen. Eine klare Empfehlung von mir. Danke sehr.
Ganz vielen Dank für das Gespräch und vor allem danke auch für Ihre Arbeit.